SRF 2 Kultur.
Kontext mit einer Sendung von Bettina Kaps. 300 Jahre gemeinsame Geschichte, Schwarze in Frankreich. Hôtel de Toulouse heißt ein altes Stadtpalais im Herzen von Paris. Sein Prunkstück ist eine 40 Meter lange Galerie Dorée aus dem 17. Jahrhundert. Barocke Deckengemälde, vergoldete Putten, eine Spiegelwand. In der Goldenen Galerie musiziert ein junges Orchester, schwarze Musiker aus Südafrika. Mozart, könnte man meinen. Aber es ist nicht Mozart. Das Symphoniekonzert hat ein Zeitgenosse Mozarts komponiert, der aus der Karibik stammte. Joseph Boulogne, genannt Chevalier de Saint-Georges. Ein Schwarzer.
Le Chevalier de Saint-Georges était le fils d'une esclave qui avait été raflée en Afrique sur les
Chevalier de Saint-Georges war der Sohn einer Sklavin, die um 1730 an der senegalesischen Küste verschleppt und in Guadeloupe verkauft worden war. Diese ungemein schöne Frau hatte das Kind von einem französischen Aristokraten bekommen, der als Plantagenbesitzer reich werden wollte.
Sagt Alain Guédé, ein älterer Mann mit weißem Haar und weißem Schnauzer. Der Journalist hat eine Biografie mit dem provokativen Titel Monsieur de Saint-Georges, le Nègre des Lumières, also wörtlich der Neger der Aufklärung, geschrieben. Das musikalische Talent von Saint-Georges und sein außergewöhnliches Schicksal haben Guédé so fasziniert, dass er einen Verein zur Wiederentdeckung und Verbreitung seiner Musik gegründet hat. Guédé hat auch das Konzert in Paris organisiert.
À l'époque, normalement, les enfants bâtards des planteurs étaient destinés à devenir eux-mêmes esclaves.
Laut Gesetz waren die unehelichen Kinder der Siedler damals selbst Sklaven. Dem Erzeuger drohte Gefängnis, wenn er so ein Kind anerkennen wollte. Joseph Boulogne aber wurde von seinem Vater im Alter von etwa 10 Jahren nach Paris gebracht. Dort erhielt er die besten Lehrer. Der junge Mann war schön, groß gewachsen und sehr begabt, insbesondere als Fechter und Violinist, später auch als Komponist. Er wurde zu einem Star der feinen Pariser Gesellschaft. Dort nannte man ihn der berühmte Saint-Georges.
On l'appelait d'ailleurs le fameux Saint-Georges.
Sein Geigenspiel begeisterte sogar die Königin. Marie-Antoinette ernannte Saint-Georges um 1772 zu ihrem persönlichen Musiklehrer. Mit fast 30 Jahren begann Saint-Georges auch zu komponieren. Seine Violinkonzerte könnten mit Mozarts Kompositionen wetteifern, meint Alain Guédé. Mehr noch, das Andante einer Ballettmusik habe Mozart eindeutig bei seinem französischen Kollegen abgeschrieben. Doch der erfolgreiche Lebensweg von Joseph Boulogne war ein Sonderfall. Während die High Society von Paris den dunkelhäutigen Mann aus der Karibik beklatschte und als exotische Kuriosität bestaunte, investierten französische Reeder in den Sklavenhandel. Bordeaux, La Rochelle, Le Havre und Saint-Malo, 17 Hafenstädte, bereicherten sich an der Verschleppung und Ausbeutung von afrikanischen Männern, Frauen und Kindern. Ganz besonders geschäftstüchtig aber waren in dieser Hinsicht die Händler der Stadt Nantes. Dort steht der Historiker Eric Sogera auf einem Platz mit Kneipen, Boutiquen und einem großen Multimedia-Geschäft. Der Place du Commerce war bereits vor 200 Jahren ein Handelszentrum, sagt er. In dem schmalen Haus, neben dem sich heute das Kino befindet, lebte damals der Reeder Mathurin Trottier.
La Loire passait juste devant.
Früher floss hier die Loire vorbei. Erst kurz vor dem Zweiten Weltkrieg wurde der Flussarm zugeschüttet. Wo wir jetzt stehen, war ein Hafen mit Anlegekai. Mathurin Trottier wohnte von 1793 bis 1807 Nummer 10, Place du Commerce. Die Adresse heißt bis heute so. In dieser Zeit rüstete er seinen Dreimaster La Bonne Mère für den Sklavenhandel aus.
La Bonne Mère, die gute Mutter, segelte an die westafrikanische Küste, tauschte dort edle Stoffe, Waffen und Alkohol gegen über 300 Schwarze ein, verschiffte die Gefangenen in die Karibik, wo sie als Sklaven verkauft wurden. Trottier kannte sich aus im sogenannten Dreieckshandel. Eine Zeit lang lebte er selbst als Siedler in der französischen Kolonie Saint-Domingue. Genauer, bis zum Sklavenaufstand von 1791, der aus der französischen Kolonie das unabhängige Haiti machte. Auch Trottier hielt Sklaven, sagt Saugerard. Obwohl gläubiger Katholik und aktiver Freimaurer, bereitete der Menschenhandel Trottier keine Gewissensbisse. Immerhin war das Geschäft schon seit einem Jahrhundert von höchster Instanz legitimiert.
En 1685, Louis XIV avait un ministre extrêmement important qui s'appelait Colbert. Et Colbert a donc a décrété le code noir.
Im Jahr 1685 hatte Ludwig XIV. Einen mächtigen Minister namens Colbert, der den Code Noir erließ. So hieß ein Dekret über den Umgang mit Sklaven. Es regelte die Rechte und Pflichten der Sklavenhalter und war bis 1848 in Kraft. Dem Code Noir zufolge war der Schwarze kein Mensch, sondern ein Möbelstück. Wenn ein Sklavenhalter starb, wurde der Sklave im Inventar aufgelistet und wie eine Kommode, eine Kuh oder ein Weinberg vererbt. Für Mathurin Trottier war ein Schwarzer daher nichts anderes als eine Ware.
Parce qu'il n'envisage pas le noir en tant qu'être humain, il envisage uniquement en termes de marchandise.
Die 60 Artikel des Code Noir sahen zudem fürchterliche Strafen für aufsässige Sklaven vor. Das Gesetzeswerk legte aber auch fest, wann ein Sklave freigelassen werden konnte und verlieh ihm dann dieselben Rechte wie einem französischen Untertan, zumindest auf dem Papier. Fremde können die Spuren des Sklavenhandels in Nantes heute kaum noch erkennen. Eric Saugerard schon. Der athletische Mann mit dem weißen Stoppelhaar geht federnden Schritts über die Straße, hält vor einem imposanten Bürgerhaus. Hohe Fenster, schmiedeeiserne Balkone, ein graues Schieferdach. 6 steinerne Köpfe zieren die Fassade. Einer hat negroide Züge. Ein Straßenschild weist das Viertel als Île Feydeau aus. Die ehemalige Insel war ein beliebtes Wohnviertel der reichen Händler von Nantes, sagt der Geschichtswissenschaftler.
Et avec l'argent qu'il a gagné dans son commerce, il a acheté l'immeuble entier.
Mit dem Geld, das Mathurin Trottier beim Sklavenhandel verdiente, kaufte er den ganzen Häuserblock. Er hatte 19 Mieter, das zeigt, wie reich er war. Später ist er hier selbst mit seiner Familie eingezogen. Seine Nachkommen wohnen heute noch in diesem Haus, 2 Jahrhunderte später.
In den engen Gassen der Île Feydeau fasst Saugerard die wichtigsten Daten zusammen. 1670 haben die Reeder von Nantes mit dem Sklavenhandel begonnen. Im 18. Jahrhundert kam der atlantische Dreieckshandel hier richtig in Schwung. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Nantes sogar zum größten Hafen für Sklavenhandel in ganz Europa, nachdem Großbritannien den Kauf und Verkauf von Menschen 1807 eingestellt hatte. 10 Jahre später wurde der Sklavenhandel auch in Frankreich untersagt. Die meisten Häfen respektierten das Verbot, aber Nantes setzte sich darüber hinweg.
La dernière expédition de traite officielle, c'est 1830.
Offiziell fand die letzte Expedition 1830 statt. Aber wahrscheinlich hat Nantes den Sklavenhandel noch bis in die Mitte des Jahrhunderts fortgesetzt. Hier sind fast 1800 Expeditionen ausgerüstet worden. Jedes Schiff hat rund 300 Gefangene transportiert. Somit wurden etwa 450.000 Schwarze aus Afrika deportiert. Wenn man bedenkt, dass für jeden einzelnen Afrikaner, der versklavt wurde, 3 oder 4 Schwarze an der afrikanischen Küste gestorben sind, dann wird einem klar, wie ungeheuer groß der Preis war, den Afrika bezahlen musste.
Heute bekennt sich die Stadt Nantes zu diesem schwarzen Kapitel ihrer Geschichte. Im Frühjahr 2012 wurde am Quai de la Fosse ein großes Mahnmal für die Abschaffung der Sklaverei eingeweiht. Wo früher Landungsbrücken waren, steigt der Besucher eine Treppe hinab, taucht ins Halbdunkel ein. Dort bewegt er sich auf einem schier endlosen Holzsteg. Decke und Pfeiler sind aus nacktem Beton. Eine Seitenwand ist schräg, wie in einem Schiffsbauch. Auf der anderen Seite fließt die Loire. Geräusche aus versteckten Lautsprechern wecken beklemmende Bilder vom Unterdeck eines Bootes. Auf der Seitenwand aus mattem Glas sind Texte zur Abschaffung der Sklaverei zu lesen. Der Sklavenhandel war in Frankreich ab 1817 offiziell verboten. Abgeschafft wurde die Sklaverei aber erst am 27. April 1848. Seit diesem Tag sind die Schwarzen der Kolonien französische Staatsbürger mit allen politischen Rechten. Somit wurden die Karibik-Franzosen bereits vor den Einwohnern von Nizza und Savoyen zu französischen Staatsbürgern. Das Datum ging in die Geschichte ein. Am 27. April 1998 feierte die Pariser Regierung den 150. Jahrestag der Abschaffung der Sklaverei mit einem Festakt. Der damalige Staatspräsident Chirac betonte vor allem die Bedeutung des Politikers Victor Schölcher, der das Ende der Sklaverei im Parlament durchsetzen konnte. Viele Karibik-Franzosen fanden das überhaupt nicht angemessen, unter ihnen Jean-Pierre Pascoutrin. Der 54-Jährige kommt aus dem Überseedepartement Guadeloupe. Er stammt von Sklaven ab.
Über unsere Vorfahren verstehen auch wir uns als Opfer. Wir wollen, dass man von uns spricht.
Jean-Pierre war Anfang 20, als ihn das sogenannte Bumidome von Guadeloupe ins französische Mutterland brachte. Bumidome, das Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, war eine Migrationsbehörde, die in den 1960er und 70er Jahren Arbeitskräfte in den französischen Überseedepartements rekrutierte. Die jungen Menschen wurden vor allem für niedrig qualifizierte Jobs in Industrie, Baugewerbe, Krankenhäusern und Haushalten angeworben. Mehrere 10.000 Karibik-Franzosen unterschrieben einen Vertrag, um ihr Glück in den französischen Großstädten zu suchen. So erklärt sich, dass heute jeder vierte Antillianer in Frankreich lebt. Die Behörde zahlte auch Jean-Pierre Pascoutrin den Flug und verschaffte ihm eine Ausbildung zum Elektriker.
Cette affaire du Bumidome, il y a eu tellement de situations difficiles.
Viele Menschen sind durch den Bumidome entwurzelt und in eine so schwierige Lage gebracht worden, dass sie es nicht gewagt haben, darüber zu sprechen. Das Thema war tabu. Bei anderen ist es gut ausgegangen, so auch bei mir. Ich konnte mich hocharbeiten, Geld verdienen. Ich bin nicht gescheitert.
Effectivement, dans mon cas de figure, c'est pas un échec.
Pascoutrin fand eine Anstellung beim Energiekonzern ÖDF, wo er heute noch arbeitet. In seiner Freizeit engagiert er sich im Vereinsleben der Karibik-Franzosen. Darüber kam er auch zur Politik. Seit 5 Jahren ist er nun Stadtrat in der Pariser Vorstadt Sarcelles, zuständig für Sport- und Überseegebiete. Wie jeden Freitagnachmittag sitzt er auch heute wieder in seinem kahlen Büro im Eingangsbereich einer Sporthalle von Sarcelles, schaut Unterlagen durch und erinnert sich, welche Gegenreaktion die Feierlichkeiten zur Abschaffung der Sklaverei 1998 auslösten.
C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'associations en France hexagonale.
In Frankreich hatten sich in den 90er Jahren allerhand Vereine von Überseefranzosen gebildet, die sich mit ihrer Identität beschäftigt haben. Sie organisierten schließlich zusammen eine Kundgebung für alle Antillianer in Paris unter dem Slogan Enkel von Sklaven und stolz darauf.
Die Organisatoren waren überrascht von ihrem Erfolg. 40.000 Karibik-Franzosen kamen am 23. Mai 1998 auf dem Platz der Republik zusammen und marschierten schweigend zum Platz der Nation. Auch Jean-Pierre Pascoutrin war dabei. Auch er wollte sich zu seinen Vorfahren bekennen, die in Sklaverei gelebt hatten.
Unsere Urgroßeltern gehörten zum Besitz ihres Meisters, genauso wie ein Hund oder eine Katze. Sklaven wurden nicht als menschliche Wesen anerkannt. Wir wollten wissen, wie steht es eigentlich mit uns, den Nachkommen? Wie sieht uns die französische Gesellschaft an? Frankreich ist ein Land, das auf seine Siege sehr stolz ist. Die Sklaverei war eine Schande. Darüber mag man hier nicht sprechen.
Staat und Politik hatten keine Vertreter zur Demonstration geschickt. Auch Medien und Öffentlichkeit ignorierten die Veranstaltung. Nicht so Christiane Taubira. Die Politikerin war damals Parlamentsabgeordnete des Überseedepartements Guyana. Heute ist sie die Justizministerin Frankreichs. Taubira brachte das Thema Menschenhandel vor die Nationalversammlung. Trotz großer Widerstände gelang es ihr am 10. Mai 2001, ein Gesetz durchzuboxen, das die Sklaverei zum Verbrechen gegen die Menschlichkeit erklärt. Das Parlament setzte außerdem ein Komitee zur Erinnerung an die Geschichte der Sklaverei ein. Seine Aufgabe, dieses dunkle Kapitel in die offizielle Geschichtsschreibung einzufügen und die Erinnerung daran lebendig zu halten. Auf Vorschlag des Komitees wird in Frankreich seither jedes Jahr am 10. Mai der Nationale Tag zur Erinnerung an den Sklavenhandel, die Sklaverei und ihre Abschaffung begangen. Das Komitee sorgte auch dafür, dass das Thema Frankreich und die Sklaverei in den Schulen unterrichtet wird. Es steht im Lehrplan der 8. und der 10. Klasse. Deshalb kommt auch Lilian Thuram immer wieder in Schulklassen. Der ehemalige Fußballer hat ein paar Gemeinsamkeiten mit Jean-Pierre Pascoutrin. Er wurde auch auf Guadeloupe geboren. Seine Mutter siedelte nach Frankreich über, um ihren 5 Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Sie ging hier putzen. Thuram findet es sehr wichtig, dass die Geschichte der Sklaverei jetzt Schulstoff ist. Aber er wünscht sich, dass die Lehrer noch weitergehen.
Dans l'éducation nationale, ce serait très intéressant.
Die Geschichte der Befreiungskämpfe sollte auch unterrichtet werden. Die Schüler müssen lernen, dass wir heute nur deshalb frei und gleich sind, weil sich so viele Menschen vor ihnen gegen Ungleichheiten erhoben haben. Ihnen sollte klar werden, dass wir keine passiven Beobachter der Geschichte sind. Nein, auch wir müssen wachsam bleiben und Gleichberechtigung einfordern.
Thuram fordert nicht nur, er handelt auch. Der Fußballweltmeister von 1998 ist in Frankreich ein Star. Seine Prominenz setzt er ein, um Fremdenhass zu bekämpfen und staatsbürgerliches Engagement zu fördern. Nach Abschluss seiner Fußballkarriere gründete er die Stiftung Bildung gegen Rassismus. In deren Namen geht er nun regelmäßig in Schulklassen, um mit Jugendlichen zu diskutieren. An diesem Vormittag sitzt Lilian Thuram in einem kahlen Klassenraum mit Neonlicht. Vor ihm 2 achte Klassen, fast 60 Mädchen und Jungen. Neben ihm haben 3 Schülerinnen Platz genommen. Der 40-jährige Sportler beugt sich zu den Mädchen hin, flüstert einer nach der anderen ins Ohr. Die 3 überlegen kurz, flüstern zurück. Die Klasse kichert. Später verspricht der Fußballstar den Kindern, verrate ich, was wir uns gesagt haben.
Tout d'abord, je vais vous expliquer le pourquoi de la Fondation Éducation contre le racisme. Je suis arrivé à l'âge de 9 ans dans la région parisienne, exactement à Bois-Colombes.
Aber zuerst erkläre ich euch, warum ich die Stiftung Bildung gegen Rassismus gegründet habe. Im Alter von 9 Jahren bin ich in der Pariser Gegend eingetroffen. Damals lief ein Zeichentrickfilm im Fernsehen mit einer sehr intelligenten weißen Kuh und einer schwarzen Kuh, die Schwärzchen hieß und strohdumm war. Mich haben sie in der Schule auch Schwärzchen genannt. Das hat mich getroffen. Meine Mutter sagte nur, die Menschen sind rassistisch, das wird sich nie ändern. Das war keine besonders kluge Antwort. Später habe ich begriffen, dass in unserer Gesellschaft Bilder und Vorurteile zirkulieren, die oft unbewusst von Generation zu Generation weitergegeben werden, weil uns gewisse Erkenntnisse fehlen. Meine Stiftung will dieses Wissen verbreiten, damit wir lernen, anders zu denken.
Die Jugendlichen hören gespannt zu. Ihre Schule ist in Mitry-Mory. Das ehemalige Dorf liegt nahe des Pariser Flughafens Charles de Gaulle. In den vergangenen 50 Jahren haben sich hier zahlreiche Fabriken angesiedelt, in denen Einwanderer aus aller Welt arbeiten. So kommt es, dass die beiden Schulklassen ethnisch sehr gemischt sind.
J'ai posé une question à 3 de vos camarades. Combien de races de personnes vous connaissez?
Ich habe eure 3 Kameradinnen vorhin gefragt, wie viele Rassen sie kennen. Was hast du mir ins Ohr gesagt?
3. Et donc, mademoiselle, d'origine guadeloupéenne? Tu m'as dit quoi alors?
4, antwortet die dunkelhäutige Lorraine und zählt auf. Die schwarze, weiße, gelbe und die rote Rasse. Ihre Mitschülerinnen glauben, dass es 3 Menschenrassen gibt. Vermutlich, sagt Lilian Thuram, denken das noch mehr von euch.
Peut-être ici y en a qui pensent la même chose, mais c'est complètement faux.
Das ist komplett falsch, hört ihr? Aber Irren ist menschlich. Die Gelben, sind das vielleicht die Simpsons?
Mit seiner Anspielung auf die amerikanische Zeichentrickserie lockert Thüram die Situation auf und nimmt den Mädchen das Gefühl, etwas Dummes gesagt zu haben. Die Rassentheorien, erklärt er dann, seien im 18. und 19. Jahrhundert entstanden und auch in den Schulen unterrichtet worden. Über Generationen hinweg hätten Schüler gelernt, andersartige Menschen seien minderwertig. Zum Beweis zieht Thüram ein altes Lehrbuch aus der Tasche. Ein Junge liest vor.
Les quatre races d'hommes, la race blanche, la race rouge, la race jaune et la race noire.
Vous avez entendu, la race blanche, la plus parfaite des races humaines. Il n'y a pas si longtemps que ça.
Habt ihr gehört? Die weiße Rasse ist die perfekteste Rasse, die es gibt, steht da. Es ist noch nicht sehr lange her, dass wir begonnen haben, die Rassentheorie in Frage zu stellen und zu widerlegen. Heute wissen wir, dass es nur eine Rasse gibt, Homo sapiens.
Thüram hat seine Einführung beendet. Die Schüler sollen jetzt Fragen stellen. Ein Junge hebt die Hand. Er will wissen, warum man Menschen anderer Hautfarbe so oft misstraut. Das liegt an der Gesellschaft, in der man aufwächst, sagt Lilian Thüram und verkündet das Motto seiner Stiftung. Niemand wird als Rassist geboren, dazu wird man erst gemacht. Ein Mädchen fragt, warum es so schwer sei, rassistische Vorurteile zu beseitigen. Weil die meisten Menschen an ihren überkommenen Überzeugungen festhalten wollen, sagt Thüram. Jede Veränderung löse ein Gefühl der Unsicherheit aus. Der Fußballer will jetzt wissen, wer im Klassenzimmer Franzose ist. Die meisten Schüler strecken die Hände hoch, aber nicht alle. Ein Junge ruft, die schämen sich.
La honte d'être français? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Non, mais je comprends plus rien.
Schämen? Das ist doch Quatsch. Wer schämt sich hier, Franzose zu sein? Passt gut auf. Franzose sein, das ist keine Frage der Hautfarbe und auch keine Frage der Abstammung. Ihr seid in Frankreich geboren, damit seid ihr Franzosen. Wenn ihr die Dinge ändern wollt, müsst ihr euch unbedingt als Franzosen verstehen und später, wenn ihr volljährig seid, zur Wahl gehen. Sonst wird es immer Rassismus und Ungerechtigkeit geben.
Il y aura toujours des injustices.
Die Stunde ist um. Thüram stellt sich mit den Schülern zum Klassenfoto auf. In den vergangenen Jahren, sagt er später, hätten viele Politiker und sogar Minister den Einwanderern und ihren in Frankreich geborenen Kindern eingehämmert, dass sie keine echten Franzosen seien. Solche Reden zeigten immer noch ihre Wirkung. Aber es ändert sich etwas. So rappt zum Beispiel der Musiker Kerry James im Stück Banlieusard, dass er stolz darauf sei, schwarz zu sein und die Sprache Molières zu sprechen. Studien zufolge stammt die schwarze Bevölkerung in Frankreich etwa zur Hälfte aus den sogenannten Überseegebieten wie Guadeloupe, Martinique oder Réunion. Die andere Hälfte kommt aus Schwarzafrika. Ihre Kinder aber haben nur noch geringe Bindungen zur Heimat ihrer Eltern. Sie sind in Frankreich geboren, fühlen sich als Franzosen. In der Nationalversammlung und den Führungsgremien von Wirtschaft und Gesellschaft ist dieser Bevölkerungsteil noch wenig repräsentiert. Sie sind überwiegend von Weißen besetzt. Auch die Medien hinken hinterher. Umso mehr fallen hier farbige Personen auf, die sich Gehör verschaffen können. Eine davon ist die Journalistin Rokhaya Diallo. Es ist 7 Uhr morgens. Die junge Schwarze steht in der Garderobe des französischen Privatfernsehsenders Canal Plus und probiert ein Kleid an. Wie jeden Dienstag wird sie wieder live in der Morgensendung über ein gesellschaftliches Thema diskutieren, das Frankreich beschäftigt.
Ça fait 2 ans et demi que je suis là, donc c'est ma troisième saison.
Ich mache das seit fast 3 Jahren. Canal Plus will trendig sein und gesellschaftliche Entwicklungen widerspiegeln. So kommt es, dass hier mehr Menschen ausländischer Herkunft im Programm auftauchen als anderswo.
C'est la chaîne où on retrouve sur le plateau de télévision le plus grand nombre de personnes d'origine étrangère.
Das Kleid ist zu eng. Die Garderobenfrau hängt es zurück auf den Ständer, schlägt eine rosa Bluse vor. Rokhaya Diallo zieht sie über, schaut in den Spiegel, nickt. Die Kolumnistin ist jung, ungekünstelt, selbstbewusst. Obwohl sie erst 34 Jahre alt ist, hat ihre Meinung Gewicht in Frankreich, seit sie mit Freunden, jungen Schwarzen, Arabern, Asiaten und Weißen, den Verein Les Indivisibles gegründet hat. Der Name Die Unteilbaren spielt auf den ersten Artikel der französischen Verfassung an. Frankreich ist eine unteilbare Republik, heißt es da. Mit ihrem Verein wolle sie Politikern und Journalisten Kontra bieten, die das Klima im Land vergifteten und die Menschen gegeneinander aufbrächten, sagt Rocaya. Und zwar mit Spott und Humor.
On a mis en place les Yabon Awards, où là, on décernait des trophées aux phrases les plus racistes de l'année. Là, c'est un humour un peu plus grinçant.
Wir haben einen Antipreis ins Leben gerufen, eine Trophäe für rassistische Äußerungen. Die Gewinner finden das meist gar nicht lustig. Uns geht es darum, laut und deutlich gegen fremdenfeindliche Parolen anzukämpfen, die nicht so schlimm sind, dass sie vor Gericht als Anstiftung zum Rassenhass angefochten werden, die aber symptomatisch sind für einen weit verbreiteten Rassismus in den Medien.
Rocaya Diallo geht in die Maske, setzt sich an den Schminktisch. Ihre Eltern sind aus Senegal eingewandert. Sie selbst ist in Paris geboren und in der Vorstadt La Courneuve aufgewachsen. Sie habe sich immer als Französin gefühlt, erzählt sie.
In der Hochschule waren wir nur zwei Schwarze. Dennoch wurden wir ohne Unterschied mit dem Vornamen der einen oder der anderen angesprochen. Man verwechselte uns, als seien wir austauschbar. Später im Job wurde ich über Hip-Hop und andere Themen befragt, die die Leute stereotyp mit uns Schwarzen verbinden. Oft hieß es auch, Sie sprechen aber gut Französisch. Es war der Blick der anderen, der mich zur Schwarzen gemacht hat.
Rocaya schaut sich im Spiegel an. Die Maskenbildnerin nimmt einen Pinsel, tuscht blauen Puder über die Augenlider, bürstet Farbe auf die Wimpern, zieht die Brauen nach. Rocaya Diallo wurde bewusst. Für ihre Umwelt war es nicht selbstverständlich, dass eine Schwarze wie sie gebildet und Französin war. Richtig hellhörig wurde sie aber erst, als in der Politik immer häufiger zwischen Urfranzosen und eingewanderten Franzosen unterschieden wurde. Der frühere Staatspräsident Nicolas Sarkozy hatte 2007 schließlich sogar ein Ministerium für Einwanderung und nationale Identität eingerichtet. Ende 2010 wurde es wieder abgeschafft. Für Rocaya war das ein besonders krasser Versuch, Menschen auszugrenzen.
Viele Menschen haben Angst. Sie akzeptieren nicht, dass sich Frankreich verändert und wollen ihren Status verteidigen, ihre Privilegien. Aber der Prozess ist unaufhaltsam. Man muss nur die Metro nehmen oder vor einer Grundschule warten oder auf einen Picknickplatz gehen. Dann sieht man, Frankreich ist ethnisch vielfältig, multikulturell. Das ist eine Tatsache. Proteste nützen nichts. Frankreich sollte die Vorteile dieser Entwicklung ausschöpfen.
Roter Lippenstift, dann ist das Make-up fertig. Rocaya geht ins Fernsehstudio. Die Star-Moderatorin stellt ihr die erste Frage.
Voilà que Rocaya et Guillaume sont avec nous. Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus. Alors vous, Rocaya, vous pensez que c'est une bonne idée, c'est une mesure positive, la proposition de Peillon?
Elle va déjà dans le sens d'une évolution de la notation.
300 Jahre gemeinsame Geschichte, Schwarze in Frankreich. Das war Kontext mit einer Sendung von Bettina Kaps.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.